Ich möchte zum Einstieg in die heutige Thematik ein etwas längeres Zitat von Martin Luther vorlesen. Ich hoffe, dass es kommt. Das ist noch der Bibeltext. Genau, das habe ich mir abfotografiert. Das sagt Martin Luther. Wenn die Leute hören, Historien und Exempel erzählen, so verwundern sie sich. Spielt der Prediger mit Bildern und geistlichen Deutungen, das gefällt dem Volk und Haufen, das seid ihr, wohl. Wenn man vom Artikel der Rechtfertigung predigt, dass man allein vor Gott durch den Glauben an Christum gerecht und selig wird, da hält der Gemeine keinen für beredt. Ja, sie hören es ihn nicht gerne. Und habe es für ein gewisses Zeichen, wenn man von dem Artikel der Rechtfertigung predigt, so schläft das Volk und hustet. Wenn man aber anfängt, Historien und Exempel zu sagen, da reckt's beide Ohren auf, ist still und hört fleißig zu. Wo aber dieser Artikel von der Rechtfertigung hinweg ist, so ist die Kirche weg und mag keinen Irrtum wieder Widerstand werden. Denn außer der Rechtfertigung herrscht entweder Sicherheit oder Werkheiligkeit. Verstehen wir diesen Artikel von der Rechtfertigung recht und rein, so haben wir die rechte himmlische Sonne. Verlieren wir ihn aber, so haben wir auch nichts anderes als höllische Finsternis. So viel Martin Luther zu unserer Thematik. Es geht um Rechtfertigung. Da kann man auch andere Begriffe für finden, aber das Urteil Martin Luthers ist ziemlich deutlich. Das ist nicht das beliebteste und interessanteste Thema. Die Leute wollen es einfach nicht hören, sie schalten ab. Aber für Luther ist es die rechte himmlische Sonne. Lasst euch von dieser Sonne bescheinen. Richtig kräftig, so wie das in diesem Sommer war. Aber es gibt keinen Sonnenbrand. Mehr Sonne ist gut. Ich möchte nun folgendermaßen, ich habe es angeschaltet, habt ihr? Jetzt ist es da. Ich möchte folgendermaßen vorgehen, erstmal einige Vorüberlegungen machen, dann werde ich zu Lebenskonzepten kommen, danach die Konsequenzen überlegen und zum Schluss Anwendungen ansprechen. Vorüberlegungen. Unser Thema lautet Rechtfertigung vor Gott. Wie werde ich vor Gott gerecht? Man kann auch sagen, wie werde ich von Neuem geboren? Und da bin ich eigentlich schon bei dem Lernvers, der nachher nochmal kommt, aber ich möchte ihn trotzdem vorlesen, den Lernvers aus Johannes 3, Vers 3. Da heißt es, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das war auch in der letzten Woche das Thema der Predigt von Hermann Straub. Ich war ihm sehr dankbar. Alle haben etwa die gleiche Thematik, die gleiche Stoßrichtung. Aber heute soll im Mittelpunkt eine alttestamentliche Geschichte stehen, die Paulus im Galaterbrief aufgreift. Das haben wir auch schon gerade gehört. Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak. Und dabei werden wir so gleich an die Jahreslosung. Wer kennt die noch? Sehr gut. Du bist ein Gott, der mich sieht, erinnert. Das sagt Hagar, die Magd Abrahams, als sie in einer schweren Situation von Gott gerettet wird. Hagar war zu dem Zeitpunkt schwanger mit Ismael. Und sie erlebt die Zuwendung Gottes in ganz großer Not. Und ich wünsche mir, dass jeder, der hier im Raum ist und vielleicht auch online, ich weiß gar nicht, ob es jetzt funktioniert, uns hier zuschaut, dieses von Gott gesehen werden erlebt. Dass er weiß, Gott wendet sich mir zu. Gott möchte das. Ganz gleich, in welcher Situation du steckst, Gott ist an dir interessiert. Gott möchte dir persönlich begegnen. Gott ist für dich da. Wenn man vom Glauben spricht, dann kommt man an Abraham, dem Vater des Glaubens, einfach nicht vorbei. Er ist das Vorbild aller Gläubigen. Er glaubte und das wurde ihm von Gott zur Gerechtigkeit angerechnet. Sein Glaube wird auch im Neuen Testament an verschiedenen Stellen sehr plastisch und eindrücklich beschrieben. Ich habe mal eine Stelle aus dem Römerbrief ausgewählt, das werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Römer 4, dort heißt es, denn Gott hat zu ihm gesagt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Abraham hatte Gott vor Augen und glaubte ihm, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft. Und jetzt kommt es eigentlich, das, was auch mit unserem Bibeltext sehr zentral etwas zu tun hat. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, hielt er an der Hoffnung fest und vertraute darauf, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen werde. Denn Gott hatte zu ihm gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Abraham, fast 100-jährig, wusste genau, dass seine Lebenskraft aufgezehrt und der Mutterschoß Sarahs erstorben war. Trotzdem wurde er nicht schwach im Glauben und zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Vielmehr wurde sein Glaube umso fester. Er gab Gott die Ehre und war felsenfest davon überzeugt, was Gott zusagt, das kann er auch tun. Darum wurde ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Dass er angerechnet wurde, ist aber nicht nur wegen Abraham gesagt, sondern auch wegen uns. Auch uns wird Gott einst den Glauben als Gerechtigkeit anrechnen, so gewiss wir auf ihn vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus dem Tode auferweckt hat. Und damit sind wir bei uns angekommen. Das sind nicht nur alte Geschichten, sondern das hat ganz konkret etwas mit uns zu tun. Wir als Christen heutzutage im 21. Jahrhundert sind Nachkommen von Abraham im Glauben. Ismael und Isaak waren die leiblichen Nachkommen Abrahams. Um diese Geschichte, um diese beiden Personen soll es ja auch gehen. Das hat Paulus im Galaterbrief ja auch verarbeitet. Nur noch nebenbei gesagt, Abraham hatte in seiner zweiten Ehe mit Ketura noch 6 weitere Kinder, aber das spielt jetzt für unsere Überlegung heute keine Rolle. 2 historische Personen stehen bildlich oder im übertragenen Sinne, so wie die Übersetzungen das sagen, für 2 grundsätzlich unterschiedliche Lebensweisen. Und das hat eine Bedeutung für uns. 2. Punkt, Lebenskonzepte. Paulus ist sehr direkt und sehr deutlich in der Wertung dieser Lebenskonzepte. Er ist da nicht sehr tolerant. Er gibt eine ganz klare Stellungnahme ab. Manchmal passt uns das ja nicht. Wir sind ja dann auch sehr harmoniebedürftig und sagen, ja, so entschieden kann man das nicht sagen. Aber Paulus sagt ganz einfach, Ismael liegt falsch. Wer sich bei Ismael wiederfindet, der ist auf dem Holzweg. Der lebt ohne Gott und ist in Ewigkeit verloren. Ismael steht für keinen richtigen Glauben. Er erlebt keine Rechtfertigung vor Gott. Im Gegenteil, er erlebt Gesetzlichkeit. Andererseits sagt Paulus, Isaak verkörpert den richtigen Glauben. Isaak liegt richtig. Nur in seinem Lebenskonzept ist Glauben, ist persönliche Beziehung zu Gott, Rettung und Rechtfertigung zu finden, exklusiv. Weshalb beurteilt Paulus Ismael so negativ? Ismael ist kein Kind der Verheißung, der Zusage Gottes. Er entstammt, man kann es einfach sagen, der Ungeduld und dem Unglauben Abrams. Damals hieß es ja noch nicht Abraham, sondern Abram. Gott zeugte ihn mit Zustimmung Sarais, sie heißt später Sarah, mit deren Magd. Ismael wurde aus menschlicher Kraft und menschlicher Leistung, aus menschlichem Willen gezeugt. Und er steht für das natürliche, menschliche Leben ohne Gott. Die besten Jahre seiner Existenz wird Ismael auf dieser Erde haben. Er ist einfach ein Mensch dieser Welt. Zu Lebzeiten wird er schon von Abraham getrennt und auch damit von dem Bereich des gelobten Landes. Ich sagte, die besten Zeiten wird er in seinem physischen Leben haben. Danach wird er immer von Gott getrennt sein. Wichtig ist mir allerdings bei dieser Sache auch, bei aller Kritik und Verurteilung Ismaels, Gott steht auch zu ihm und Gott segnet ihn. Das sehen wir schon an dieser Geschichte aus der Jahreslosung. Vor seiner Geburt wendet sich Gott ihm zu und sagt, du sollst leben. Das ist eine wunderbare Weise, wie er errettet wird. Und später gibt es nochmal eine ähnliche Situation, der Gleiches geschieht. Gott sorgt für Ismael. Ismael wird erfolgreich. Er wird der Vater von 12 Stämmen. Er erobert ein großes geografisches Gebiet. Er ist wohlhabend. Er ist ein gefürchteter Herrscher und angesehen. Ismael besitzt eine gewisse Frömmigkeit. Er war religiös. Er war nicht gottlos. Weshalb beurteilt Paulus Isaak so positiv? Isaak ist das rechte Kind, das richtige Kind, der rechtmäßige Erbe Abrahams. Da hieß er schon Abraham. Er ist das Kind der Verheißung und des Glaubens. Mit ihm wird Gott den Bund, den er mit Abraham beschlossen hat, den Bund des Glaubens, fortsetzen. Isaak ist nicht auf natürlichem Wege gezeugt worden, sondern aufgrund der übernatürlichen Kraft Gottes. Man kann sagen, Isaak ist im Prinzip eine neue Schöpfung. Er ist das Kind der Freien, er ist das Kind von Sarah und er ist nicht das Kind der Magd Hagar oder das Kind der Sklavin. Hagar steht für Gesetz. Der Berg Sinai wird auch im arabischen Berg Hagar genannt. Im Sinai wurde später Mose das Gesetz, 10 Gebote und so weiter gegeben. Aber Isaak steht nicht für das Gesetz. Er steht für den Glauben, für das Geschenk Gottes. Und Isaak hat eine lebenslange, sehr enge Beziehung zu seinem Vater. Und er lebt im gelobten Land. Aber auch im Leben von Isaak, das wissen wir zu gut, läuft nicht alles glatt. Wir denken ja immer, ach, wenn man auf Gottes Seite ist, dann läuft alles glatt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er wird von seinem großen Bruder Ismael verspottet. Er muss sich gegen dessen Feindschaft erwehren. Und er wird dramatische Stunden erleben. Abraham, sein Vater, wird aufgefordert, opfer ihn, töte ihn auf einem Altar. Das muss eine unheimliche Belastung für Abraham, aber auch für Isaak gewesen sein. Wir wissen, so weit kommt es nicht. Gott sucht sich ein passendes Opfer, aber damit wird Isaak schon der eindeutige Hinweis auf Jesus Christus, den Vollender des Glaubens. Jesus Christus ist 2000 Jahre später von seinem Vater für die Schuld aller Gläubigen am Kreuz von Golgatha geopfert worden. Später, um das noch zu vervollständigen, wird Isaak von seinem zweiten Sohn Jakob belogen und betrogen. Isaak hat die besten Zeiten seiner Existenz nicht auf dieser Erde, sondern erst nach seinem physischen Tod in der Ewigkeit bei Gott. Er ist ein Mann des Glaubens. Welche Konsequenzen wird das, dritter Punkt, welche Konsequenzen wird das jetzt haben? Was Paulus hier im Galaterbrief sehr grob, holzschnittsartig beschreibt und damit leicht unterscheiden lässt, das fällt uns heute nicht so leicht zu unterscheiden. Stellen wir uns mal vor, Abraham hatte zwei Söhne. Beide kommen aus gleichem Hause, beide sind Blutsverwandte, haben ähnliche Startbedingungen. Sie stehen sich nahe, aber sie sind doch meilenweit voneinander entfernt. Spurgeon, Charles Spurgeon, der bekannte englische Prediger des 19. Jahrhunderts, schreibt in einer Auslegung zu diesem Text: Es ist sehr schwer zu unterscheiden, ob man formal fromm, religiös, also so wie Ismael ist, oder ob man wirklich geistlich ist wie Isaak. Wir mögen in die gleiche Gemeinde gehen, die gleichen Lieder singen. Ich ergänze mal die gleichen Bibelverse auswendig lernen, hoffentlich. Vielleicht mögen wir gemeinsam getauft sein und hören die gleichen Predigten. Und doch gehören wir unter Umständen unterschiedlichen Völkern an. Unbekehrte, traditionell fromme, man wird vielleicht heute in Anführungsstrichen sagen Kirchenchristen, können einen Glauben haben, der dem biblischen sehr ähnlich ist, äußerlich sehr ähnlich ist. Jede Gnadengabe kann täuschend ähnlich nachgeahmt werden und der natürliche Mensch kann sich einem Christen sehr anpassen. Soweit Spurgeon. Das alles muss nicht aus negativen Motiven erfolgen, sondern kann sich einfach so aus dem Lebenslauf ergeben, dass man so in den christlichen Bereich, in die christliche Gemeinde hineinrutscht, aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, vielleicht sogar Pfarrerskinder, Predigerskinder, begeisterte Mitglieder einer Jungschar oder der Ehepartner, der langjährig zu einer Gemeinde geht, nimmt einen mit und man ist einfach drin, in der christlichen Gemeinde. Meint Christ zu sein, ist aber gar kein Christ. Das ist eine schwierige Situation. Es gibt nur ein Mittel, einen Weg, in dieser Sache Gewissheit zu bekommen. Selbstprüfung. Nur man selbst kann es letztlich überprüfen. Es kann von außen nicht beurteilt werden. Selbstprüfung ist das Zauberwort hier. Und wie heißt es in Psalm 139? Ach, das habe ich gar nicht vorgelesen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Das kann natürlich auch ein seelsorgerliches, freundschaftliches Gespräch sein, das diesen Bereich unterstützt, das die Selbstprüfung ermöglicht. Wenn ich jetzt einige Hilfen anbiete, dann können sie, weil es ein sensibler Bereich ist, auch leicht missverstanden werden. Deshalb empfehle ich hier einen wohlwollenden Umgang. Im Grunde genommen geht es immer um die Frage, wer ist der Handelnde? Ist Gott der Handelnde oder bin ich der Handelnde? Nur Gott kann die Neugeburt, die Wiedergeburt schenken. Na? Jetzt? Ja, genial. Galater 4 gibt es einen interessanten Bibelvers, der diese zwei Seiten einer Medaille beleuchtet. Da heißt es, nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Dieses einerseits Gott erkannt, aber von Gott erkannt zu sein, das ist das Entscheidende. Das ist die Gratwanderung ab. Das Entscheidende ist, dass Gott den Anfang macht, dass Gott die Geburt auslöst, den Beginn des Lebens ermöglicht. Hast du Gott erkannt? Hast du dich bekehrt? Hast du dich entschieden? Wolltest du dich verbessern? Dann deutet einiges oder vieles auf Ismael hin. Oder hat Gott dich bekehrt? Bist du von ihm erkannt? Hat er dich von Neuem geboren? Hat er die Entscheidung bewirkt? Das deutet auf Isaak hin. Bist du aus der Natur oder auch zusätzlich aus dem Geist geboren? Eigene Wünsche, eigene Frömmigkeit, eigenes Tun, moralisches Verhalten, eigene Anstrengungen und sein Bestes geben wollen, gesetzliches Handeln, Angst vor Strafe und Kritik bzw. Ablehnung von Gottes Wort sind Zeichen von Ismael. Er ist in dieser Welt zu Hause. Die Hoffnung, allein auf Jesus zu setzen, Freude über Gottes Wort und die freie, unentgeltliche Liebe, Freude über geistliche Geschwister, Mitleiden bei Christenverfolgungen, Leiden unter Schuld und Sünde, Erstaunen über die unverdiente Gnade, Frömmigkeit und Bußbereitschaft als Wirkung des Heiligen Geistes, Gott als seine Waffe und Beschützer sehen, das deutet auf Isaak hin. Wer so denkt, der ist von Neuem geboren und er wird häufig in dieser Welt als Fremdling empfunden. Diese reale Geschichte zwischen Isaak und Ismael führte zur Trennung. Und auch diese beiden Lebenskonzepte müssen irgendwann getrennt werden. Das ist heute nicht anders. Nicht jeder brennt für Jesus und wird irgendwann die Gemeinde Christi vielleicht nach einer Trauerphase verlassen und sich vielleicht gemütlich und erfolgreich in weltlicher Gemeinschaft einrichten. Vierter Punkt, Anwendung. Nur wer von oben geboren ist, wird von Gott errettet. Der ist gerechtfertigt, weil er den persönlichen Tod, Kreuzestod für sich in Anspruch nimmt. Was mache ich nun, wenn mir die Wiedergeburt Christi, wenn ich weiß, dass ich Christ bin, dass ich neu geboren bin, wenn ich weiß, ich bin auf der Linie Isaaks? Mal gucken. Ja, ich muss mal. Dankeschön. Sagt uns der Kolosserbrief einiges. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen, darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht abbringen von dem, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Das ist das Programm eines Wiedergeborenen, eines Christen. Da könnte man über jeden einzelnen dieser Punkte jetzt Predigten halten. Ich denke, dass es auch notwendig ist. Aber das ist der Weg. Was mache ich nun, wenn mir deutlich wird, ich Zweifel habe, bin ich wirklich von Neuem geboren? Gehöre ich dazu? Ich kann nur sagen, dann bist du in bester Gesellschaft. Ich müsste jetzt mal wieder drücken. Ja. Denn die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Da gehörst du auch zu. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Und wenn du diese Sehnsucht nach Erlösung auch hast, dann bist du dabei. Da kann ich dir folgende Tipps geben, die einfach helfen können, zu Gott durchzudringen. Kann ich mal machen? Ah ja, super. Da heißt es, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Bitte Gott. Klopfe bei Gott an. Suche ihn. Oder an einem anderen Punkt heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Komm zu Jesus. Sag ihm deine Sehnsucht. Schütte dein Herz vor ihm aus, dass du von neuem geboren werden möchtest. Und warte auf Gottes Antwort. Hoffet auf ihn, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. So heißt es im Psalm 62. Warum, vielleicht als letzten Punkt, warum kannst du das tun? Weil Gott alle Menschen retten möchte. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein festgelegter Wille. Und er hat, genauso wie du Sehnsucht nach ihm hast, hat er auch Sehnsucht nach ihr. Bitte ihn, dass er in dein Leben hineinkommt. Und da kannst du auch Christen bitten, dafür zu beten, dass du einer von ihnen wirst. Gott wird handeln. Ich hoffe, dass deutlich geworden ist, warum das nach Martin Luther die rechte himmlische Sonne ist. Ich wünsche mir auch, dass ihr euch von Gott gesehen fühlt. Amen.